Trotz Schnee, Gewitter gab es ja nicht, Sturm gab es ja auch nicht, Schneestürme auch nicht. Wo ich in Kanada lebte, habe ich mich für den Kindergottesdienst, beziehungsweise es war Jungscha, vorbereitet und dann kam eines Nachts ein Schneesturm und naja, da kam so einiges runter und bis zur Kirche hatte ich 20 Minuten zu fahren und dann rief ich an den Pastor und fragte, fällt heute der Gottesdienst aus? Und dann sagte er, nee, wenn es nicht mehr wie 50 Zentimeter schneit, dann fällt der nicht aus. Also denke ich, könnten wir uns einigen vielleicht auf 30, oder? Da wir nicht die gleichen Gewitterbedingungen oder wie auch immer ausgesetzt sind und nicht ständig mit Schnee zu tun haben. Für den einen ist leicht zu kommen, für den anderen schwerer, aber schön, dass ihr da seid. Die Predigt heute hat die Überschrift, der du bist im Himmel und in uns. Der du bist im Himmel und in uns. Aus Johannes 17, die Fortsetzung, die Verse 13 bis 19. Stellte fest, dass der Text doch zu lang ist, um den genauer anzuschauen, und es würde zu lange dauern, wenn wir den ganzen Rest des Kapitels heute durchnehmen würden. There is translation, just in case you need. Die Trostworte, die Jesus hier zu seinen Jüngern sprach, waren sehr wichtig für sie. In der folgenden Zeit nach der Kreuzigung würden die Jünger sich daran erinnern und ihre Freude sollte vollkommen sein. Darum bittet Jesus. Ihre Freude sollte darüber sein, dass Jesus das Böse besiegte und ihnen das ewige Leben gegeben oder geschenkt hat. Und das ist wünschenswert. Jedoch der Wettstreit der Kirchen untereinander und oft ihre Uneinigkeit und mangelnde Friedfertigkeit schadet das Christentum und vor allem das Gebet, das hohe priesterliche Gebet, das Jesus hier in Johannes 17 gesprochen hat. Einander bekämpfende Kirchen haben wir zu viel, würde ich sagen, und diese Kirchen können das Evangelium nicht verkündigen, zumindest nicht authentisch. Daher betete Jesus darum, dass die Jünger eins sein mögen untereinander, wie er und der Vater eins sind oder eins sein. Und kein Gebet Jesu ist durch das Verhalten der einzelnen Christen und sämtliche Kirchen so sehr gehindert worden, in der Erfüllung zu gehen, wie dieses hohepriesterliche Gebet im Johannes 17. Und Jesus bat Gott, er möge die Jünger vor dem Bösen behüten und bewahren. Umso tröstlicher ist, dass Gott über unser Leben in der Welt wacht. Nach Jahren kam jemand mal wieder in die Kirche. Und als er beim Eingangslied »In dir ist Freude« sich umschaute und in die erstarrte, freudlose Gesichter blickte, durchzuckte ihn der Gedanke. Das ist hier Christentum zum Abgewöhnen. Von Freude keine Spur. Jedoch ist doch Anbetung Ausdruck der Freude. Dass wir zu Jesus Christus gehören und dass Gott unser Vater ist. Daher lasst uns mit Freude in der Anbetung leben. Jesus lebt in uns. Und wir beten, der du bist im Himmel, und ich füge dazu, und in uns. Ich möchte mit euch gemeinsam den Text lesen aus Johannes 17, die Verse 13 bis 19. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich habe ihnen vieles gesagt. Wäre ich in der Welt, wahr, damit sie von meiner Freude vollkommen erfüllt sind. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, die Welt hasst sie. Weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz dir gehören. Wir sollen leben und erfüllt sein mit der Freude Jesu. In dieser Freude betet und redet Jesus hier im Text, noch in der Welt, damit sie meine Freude ganz und gar in sich haben. Die Freude Gottes, die Freude Christi, sollte in uns förmlich übergehen. Jesus befiehlt seine Jüngern dem Vater an, der alle Angst und Sorge nimmt. Wenn die Dinge gut laufen, fühlen wir uns motiviert. Und oft, wenn wir Schwierigkeiten erleben oder auftreten in unserem Leben, dann sind wir schnell mal deprimiert. Aber wahre Freude ist von den jeweiligen Umständen unabhängig. Und sie entspringt aus einer beständigen Beziehung mit Jesus Christus. Und daher Jesus in uns, der Geist Gottes in uns. Wenn wir über Freude nachdenken und in den Neuen Testament hineinschauen, Freude ist ein häufiges Thema in der Lehre von Jesus. Er möchte, dass wir voller Freude sind. Freude nach dem biblischen Sinne reißt einfach mit. Es erfasst den ganzen Menschen. Im Griechischen wird hier das Wort benutzt, chara, für Freude. Und ist abgeleitet von charis, von Gnade. Die Freude im Herrn ist also die Antwort auf Gottes Gnadenhandeln in unserem Leben. Wenn wir die Gnade Gottes erfahren und unser Leben eng mit Jesus verbunden ist, hilft Gott uns durch widrige Umstände des Alltags zu gehen und wahre Freude zu bewahren. Der Schlüssel zur unermesslichen Freude liegt darin, dass wir in innige Verbindung mit Jesus Christus leben, der die Quelle aller Freude ist. Christus in uns heißt dies für uns und wir in Christus. Wir in ihm. Wenn wir das tun, werden wir die Fürsorge und den Schutz Gottes in besonderer Weise erfahren. Jedoch, welche Stelle nimmt Jesus in mein und in deinem Leben ein? Ist Jesus nur Passagier, den man im letzten Augenblick aufweckt, wie die Jünger im Sturm auf dem See, oder ist er der Kapitän, der das Schiff lenkt, durch die Stürme meistert? Kann ich sagen, dass Jesus mein Herr, mein Freund, mein Retter ist, der meine Freude ist, dem ich meine Freude und Leid anvertraue, bei dem ich Trost und Frieden suche, bei dem ich Kraft finde zum Weiterleben im Alltag? Ich denke, oft sind diese Begriffe uns nicht fremd. Wir kennen sie, wir hören sie und doch sind so oft so alltäglich, dass wir sie gar nicht wahrnehmen. Die Freude des täglichen Lebens mit Jesus wird uns befähigen, unabhängig von lähmenden Umständen besonnen zu bleiben. Wir werden den Sieg erleben, den Gott selbst dann gibt, wenn die Niederlage unausweichlich scheint. Spurgeon sagte mal, ein fröhlicher Christ ist eine Empfehlung für sein Glauben. Wie du vor einem Schaufenster stehst, um zu sehen, was man dort alles kaufen kann, so schauen dir die Leute ins Angesicht, um zu sehen, was da tief unten in deinem Herzen wohnt. Soweit die Worte von Spurgeon. Wir, du und ich, sind eine Empfehlung für den christlichen Glauben. Ist euch das bewusst? Dass dein Leben eine Empfehlung ist für Christus. Gefüllt mit Dankbarkeit, gefüllt mit Freude oder vielleicht mit Klagen. Das kannst du für dich selbst beantworten. Wenn Menschen dich ansehen, wenn Menschen auf mich schauen, erkennen sie Christus? Denn es heißt ja, der du bist im Himmel und in uns. Jesus in uns, am Werk, am Leben, der sich entfaltet, der einfach Raum gewinnt, der Raum einnimmt und somit mehr und mehr von ihm in uns. Sind wir eine Empfehlung für unseren Glauben? Ein zweiter Aspekt, den wir hier in diesem Text uns näher anschauen möchten. Wir dürfen leben mit Jesus in der Welt. In Johannes 17, die Verse 14 und 16, da heißt es, ich habe ihnen dein Wort gegeben, aber die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt. So wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, so wie auch ich nicht von der Welt bin. Was ist die Situation der Jünger hier? Meines Erachtens ist es eine doppelte Situation. Auf der einen Seite sind sie beschenkt, ich habe ihnen dein Wort gegeben, sagt Jesus im Gebet zum Vater. Das Wort Gottes, das die Jünger gehört, aufgenommen oder angenommen haben, scheidet sie vor den ungläubigen Welt. Die Bibel ist nicht nur eine einfache Sammlung von Wörtern und auch keine Übermittlung von Ideen, sie ist lebendig, sie ist lebensverändernd, sie ist dynamisch, wenn sie in uns wirken kann. Und daher, wenn wir das Wort lesen, spüren wir diese Dynamik? Spüren wir diese lebensverändernde Botschaft? Das heißt, mit der durchdringenden Schärfe eines Skalpells offenbart Gottes Wort, wer wir sind und was nicht. Es dringt bis in das Herz unseres moralischen und geistlichen Lebens vor. Es deckt auf, was in uns ist, ob gut oder böse. Gottes Wort verlangt eine Entscheidung von uns und eine Entscheidung und darum bat Jesus im ersten Teil, Gehorsam. Wir dürfen uns nicht damit begnügen, das Wort nur zu hören, wir müssen ihm auch erlauben, unser Leben zu gestalten. Nur dann kann Jesus in uns wirken. Und dann trifft es zu, Christus in uns. John Riley sagte mal, Gottes Wahrheit stört die geistliche Faulheit der Menschen. Stört die geistliche Faulheit der Menschen. Auf der anderen Seite sind die Jüngern, die gehasst werden. Aber die Welt hat sie gehasst, heißt es hier im Text. Die Welt liebt das Ihre und nur das Ihre. Deshalb hassen sie die Jüngern, weil sie nicht von der Welt sind. Oder denn sie sind nicht von der Welt. Sie leben zwar in ihr, aber sie lassen sich nicht von ihr bestimmen. Vielmehr werden sie vom Vater bestimmt. Das ist Jesu Gebet hier im Text. So wie ich oder so wie auch Jesus, welche Bitte spricht Jesus in dieser Lage aus? Er bittet nicht um die Ermäßigung der Gebote oder der Regeln, damit die Jünger sich in der Welt anpassen können. Im Johannesevangelium wird von der Welt gesprochen und ist gemeint nicht der gesamte Kosmos, sondern die gesamte Menschheit, speziell die, die von Gott abgefallen ist. Und in dem Moment, wo ein Mensch zur Nachfolge Jesu wird oder zum Nachfolger Jesu wird, gehört er nicht mehr zu dieser Welt. Zugleich aber ist er von Jesus in diese Welt geschickt. Denn diese Welt ist trotz ihrer Abgefallenheit von Gott geliebt. Johannes 3, Vers 16. Darum will Gott diese Welt auch erretten und verändern. Peter Hane sagte mal Folgendes: Die Bibel ist Gottes Liebesbrief an uns. Hier schreibt er mit eigener Handschrift, was er für uns getan hat und noch tun will. Hier gibt es gültige Orientierung, Maßstäbe in einer Zeit ohne Werte, Kraft zum Durchhalten und Energie zum Leben. Gottes Handschrift verrät: Ich habe dich lieb. Darum ließ mein Wort an dich. Der Absender garantiert, dass es die Wahrheit ist. Denn Jesus Christus ist ja die Wahrheit. Soweit die Worte von Peter Hane. Jesus bittet hier den Vater nicht um die Entfernung aus der Welt. Dieses Wegnehmen könnte ein geschütztes Ghetto bedeuten. Vielleicht sogar eine Entrückung sein. Keine Freunde mehr in der Welt. Nichtchristen, Mitschüler meiden, die ohne Jesus leben, raus aus den Sportvereinen, aus den Hobbyclubs oder nur noch Jugend, Hauskreis, Gottesdienst, christliche Konzerte. Nein, auf keinen Fall. Die gerade genannten Dinge sind wichtig, sind nicht schlecht. Aber wie soll Salz der Erde sein, wenn es an der Himmelsdecke klebt? Könnt ihr mir das mal erklären? Wie soll Salz der Erde sein, wenn es an der Himmelsdecke hängt? Darum bittet Jesus um Bewahrung der Jünger in der Welt. Jesus sendet die Jünger mitten in die Welt. Hier eine ganz entscheidende Spielregel. Wer prägt wen? Hat mein nicht-christliches Umfeld Macht über mich? Oder habe ich Vollmacht von Jesus, andere zu prägen? Die Bibel sagt uns ja nicht, dass wir uns von der schlechten Welt abwenden sollen, sondern uns nur nicht prägen lassen sollen von ihr. Und Jesus' Bitte ist hier, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Jesus bittet um Schutz für die Jünger. Was heißt das praktisch? Die Ablehnung an den, es ist im Grunde genommen eine Anlehnung an das Vaterunser. Und hier im Text steht im Vordergrund nicht der Böse, sondern das Böse. Allerdings ist klar, dass der das Böse tut, am Ende auch dem Bösen, dem Teufel verfällt. Ich denke, dann verstehen wir die Bitte Jesu. Die Jünger sollen bewusst in der Welt bleiben. Dort, wo Jesus als Zeuge wirkte, sollen auch wir, du und ich, als Zeugen wirken. Denn gerade die Welt braucht unser Zeugnis, damit sie noch viele für Jesus entscheiden. Aber wenn dieses Zeugnis wirken soll, darf das Salz nicht salzlos werden. Es ist die große Gefahr, dass die Jünger vom Bösen angesteckt werden. Sie sind ja auch aus Fleisch und Blut und leben in dieser Welt. Deshalb die Bitte an den Vater, dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Die Spannung durchzieht die ganze Kirchengeschichte. In der Welt, aber nicht von der Welt. Die häufige Redensart oder Redewendung, die wir oft so hören, solidarisch mit der Welt. Dass die Gemeinde gehasst wird und sich keineswegs dem Bösen öffnen darf. Würde Gott uns aus der Welt nehmen, dann wären mit einem Schlag alle Spannungen weg, beseitigt. Jetzt aber heißt es unangepasst, eindeutig, entschieden, ein Jünger Jesu zu sein und zugleich in der Anbetung, in der Mission oder im Evangelisieren tätig zu sein. Und laut dieser Verse dürfen wir zwei Fehler nicht machen. Uns nicht verführen lassen von der Welt und nicht in ein frommes Ghetto geschlossen leben. Wenn ein Gewürz einen Geschmack oder seinen Geschmack verloren hat, ist es wertlos. Wenn wir als Christen uns nicht bemühen, die Welt in unserer Umgebung zu beeinflussen, sind wir für Gott nutzlos. Wenn wir uns zu sehr von der Welt prägen lassen, dann passen wir uns an und wir werden keine verändernde Kraft haben. Jesus in uns, durch uns in der Welt. Positiven Einfluss. So wie Gewürze den guten Geschmack von Speise hervorheben, so wollte Jesus, dass wir in der Welt leben und die Welt prägen und nicht geprägt werden von der Welt. Jesus sagt es immer wieder in den Evangelien. In Matthäus 5, 6 und 7 in der Bergpredigt stellt Jesus die Frage, kann man eine Stadt verstecken, die oben auf einem Berg liegt? Ihre Lichter sind nachts Kilometer zu sehen. Wenn wir Christus leben, werden wir Lichter, ja strahlende Lichter sein und andere den Weg zu Jesus zeigen. Aber oft verstecken wir unser Licht, indem wir schweigen, wenn wir sprechen sollten. Mit der Menge mitlaufen, das Licht verleugnen, unser Licht durch Sünde trüben lassen, andere nicht von unserem Licht erzählen. Die Bedürfnisse andere ignorieren. Und so sind wir ein freudiges oder ein authentisches Zeugnis. Sind wir es? Verstecken wir unser Licht vor der Welt? Was heißt es, der du bist im Himmel und in uns? Was heißt es, Jesus in uns, hier und heute, in unserem Alltag? Ich komme zum dritten Punkt. Wir dürfen leben als Heilige in der Wahrheit. In Vers 6, 16, die erste Fürbitte war sozusagen um ein Schutzgebet. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Die zweite Bitte, die Jesus hier ausspricht zum Vater, ist, heilige sie, umschließt also beide Gesichtspunkte. Die Trennung von der Welt und den Dienst für Gott in der Welt. Doch was bedeutet es in der Wahrheit? Zuerst spricht Jesus von Wahrheit. Ganz allgemein. Es bedeutet die Übereinstimmung mit Gott, mit dem Vater. Und dies bedarf oder darf also beim Wirken der Jünger niemals aufgegeben werden. Diese Wahrheit. Damit ist nicht einfach nur eine Richtigkeit gemeint, wie 2 plus 2 ist 4 oder das Fallgesetz, sondern mit der Wahrheit ist gemeint über mein Leben bestimmende und erfüllende Wirklichkeit Gottes, die allein ewige Gültigkeit hat. Jesus sagt von dieser Wirklichkeit, ich bin die Wahrheit. In Jesus ist die Wirklichkeit Gottes für uns Menschen erkennbar, ergreifbar, offenbart worden. In seinem Wort ist Gott selbst da. Wer sich von der Wahrheit nicht besiegen lässt, wird vom Irrtum besiegt, sagte Augustin. Wer sich von der Wahrheit nicht besiegen lässt, wird vom Irrtum besiegt. Jesus sagt hier im Gebet, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Warum fügt Jesus dieses in der Bitte zum Vater ein? Weil unsere Übereinstimmung mit Gott ganz wesentlich vom Wort Gottes geprägt ist oder abhängig ist. Mit der Wahrheit des Wortes Gottes verhält es sich wie mit der Sonne. Um sie zu sehen, muss sie mir scheinen und mir das Licht geben, sie sehen zu können. Es kann keine Heiligung in der Wahrheit geben ohne sein Wort. Der Vater wird also gebeten, den Jüngern sein Wort nicht zu entziehen, sondern erkennen zu lassen. Und dieses Wort ist ein zuverlässiger Wegweiser und eine unentbehrliche Kraftquelle. In Johannes 17, Vers 17 sagt Jesus, heilige sie in der Wahrheit. Jesus bittet um Befähigung zum Dienst in der Welt. Das Gebet um Schutz zielt nicht darauf ab, dass sich die Christen in eine möglichst geschützte Ecke des Lebens zurückziehen. Im Gegenteil, es ist ein Gebet zum Vater um Schutz, weil die Christen gerade in diese abgefallene und widerspenstige Welt als Boten Jesus hineingeschickt werden. Für diese Zeugen, für diesen Missionsdienst der Jünger bittet Jesus um Beistand, um geistliche Ausrüstung, um Zurüstung durch die Wahrheit. Jesus selbst bittet darum, dass seine Jünger in der Wahrheit ausgerüstet werden zu ihrem Dienst in der Welt. Das Heilige, auch die Berufung zum Dienst bedeutet, wird in Vers 18 klar. So wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Jesus stellt sich hier auf der Höhe des Vaters und bittet ihn, dass die, die ihm anvertraut worden sind, nun auch ausgesandt werden können. Im Grunde genommen ihren Zweck erfüllen, ihre Daseinsberechtigung erfüllen. Ein Gläubiger hat nicht oder nichts mit der Sünde, den Werten und Zielen der Welt zu tun, sondern orientiert sich nach den Maßstäben der Bibel, die Wahrheit. Gott spricht zu uns, wenn wir eine Beziehung zu ihm haben, wenn er in uns lebt. Und Hans-Peter Reuer sagte, Gottes größte Heilige sind jene, die am meisten von ihm empfangen. Darum sei heute ein guter Empfänger. Das Mittel dieser Heiligung in Gott ist Wahrheit. Sie wird vermitteln in der Persönlichkeit, ja, in unserer Beziehung zum Herrn. In dem Maß, in dem die Jünger Jesu Botschaft vernahmen, glaubten, aufnahmen, begriffen und sich verwandeln ließen und es verstanden, in dem Maß würden sie ihren Zweck erfüllen. Wenn wir das Wort Gottes auf unser Leben anwenden, sind wir geheiligt. Abgesondert für Gott verändert sich unser Leben, indem wir nun Gott die Ehre geben und somit für den Dienst bereit sind. Und das wünsche ich uns, dass Gott uns segnet, dass Gott uns dieses Gebet ja, uns erfüllen lässt, dass wir nicht das Gegenteil sind, sondern als seine Werkzeuge in dieser Welt tätig. Und so möchte ich schließen mit dem Strophe oder mit dem Satz von Franziskus von Assisi. O Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Wo Hass ist, lass mich Liebe sehen. Wo Unrecht, Verzeihung. Wo Zweifel, Glaube. Wo Verzweiflung, Hoffnung. Wo Finsternis, Licht. Und wo Trauer, Freude. Amen. Ja, danke, Herr Jesus, dass du für uns hier heute in Burghausen, damals vor 2000 Jahren, gebetet hast. Danke, Herr, dass du dich damals schon Gedanken und Sorgen gemacht hast. Und danke, Herr, dass es dir am Herzen lag, dass wir heute hier in Burghausen, im Landkreis und darüber hinaus in Südostbayern ein Zeugnis sind. Danke, Herr, dass du für uns gebetet hast, beim Vater eingetreten bist und dir wünscht es nichts mehr, dass wir in der Wahrheit leben, dass wir dein Wort verstehen, dein Wort beherzigen, dein Wort auf uns wirken lassen und in der Welt leben. Danke, Herr Jesus, dass es dir am Herzen lag. Im Wissen, dass die Welt uns hassen wird, wenn wir uns nach deinem Wort ausrichten und danach leben. Aber danke, Herr, dass du uns Schutz, dass du um Schutz gebetet hast, um Bewahrung, um Kraft, um Vollmacht. Danke, Herr, dass du für uns auch jetzt noch beim Vater einstehst, damit wir den Glauben hier heute leben können. Danke, Herr Jesus, dass du in uns wirkst, dass du in uns lebst. Danke, Herr Jesus, dass du durch uns wirken möchtest, damit die Welt erkenne, wer du bist. Unser Herr, schenk du uns die Kraft. Rüste du uns aus, Herr, mit dein Wort, dass wir uns nicht prägen lassen von der Welt, sondern dass wir die Welt um uns herum prägen können. Danke, Herr, dass du möchtest, dass wir heilig sind, dass wir heilig leben. Danke, Herr, dass du uns immer wieder aufhebst, wenn wir fallen. Danke, Herr, dass du uns auch eine zweite Chance gibst, wenn wir bekennen, so bist du treu und gerecht. Danke, Herr Jesus. Amen.